BR Heimat. Habe die Ehre.
Herzlich willkommen, sagt die Edith Schowalter. Uns erwarten heute zwei spannende Stunden mit lauter wahren Geschichten über unsere heimischen Wildtiere. Und erzählen wird's uns der Wolfgang Steffel aus dem Chiemgau. Seit 20 Jahren kümmert der sich um verletzte Wildtiere. Und was er da schon alles erlebt hat, das ist unglaublich. Also einmal hat er ein Tier gehabt, das hat sogar Habe die Ehre sagen können. Und was das für ein Tier war, das hören wir gleich. Nichts ist so spannend wie die Geschichten, die das wahre Leben schreibt. Das ist meine ganz persönliche Erkenntnis nach all den Jahren, die ich jetzt Habe die Ehre moderiere. Und heute werden wir Tiergeschichten hören. Mein Gast ist nämlich ein ehemaliger Jäger, der aber inzwischen viel lieber verletzte Wildtiere pflegt, als dass er schießt. Es ist der Wolfgang Steffel aus dem Landkreis Traunstein. Herzlich willkommen auf BR Heimat, Herr Steffel.
Hallo, grüß Gott. Danke für die Einladung. Mich freut es richtig, dass ich da sein darf.
Wunderbar. Unsere Sendung heißt ja Habe die Ehre. Und Sie haben ja schon verraten, Sie haben schon mal einen sprechenden Vogel gehabt, der Habe die Ehre sogar sagen konnte, aber eben keinen Papagei, sondern einen heimischen Vogel. Und da war ich jetzt wirklich platt, weil das habe ich noch nie gewusst, dass bei uns eine Vogelart gibt, die es Rennlerner gefunden. Was war denn das für ein Vogel?
Ja, das ist, bei den Rabenvögeln ist es das so, dass die äußerst sprachbegabt haben, die einen mehr und die anderen weniger. Und dann bin ich durch einen Umstand einmal zum jungen Kalkraben gekommen, den haben wir Jäger gebracht. Und mit dem habe ich mich so viel befasst, weil man denkt, Kohlgrabe, das ist der Vogel, dein Traumvogel. Aha. Weil ich eben das Wesen schon kennt habe von dem Kohlgraben. Und dann habe ich mir gedacht, das war gelacht, wenn ich dem nicht Rennlerner kennt. Gell? Und angegangen ist mit dem, weil mein Nachbar, wir haben einen kleinen Nachbarn, und der hat sich viel bei uns herum aufgehalten.
Mhm. Mit den ganzen Viecher ist natürlich ja, ein Paradies.
Das war das Paradies für ihn. Und auf einmal ist der Bub wieder heimgelaufen, weil er Mama geschrien hat. Gell? Jetzt ist der Bub heimgekommen. Mama hat gesagt, ich habe da nicht geschrien. Und dann ist der Bub wieder zu uns gekommen. Dann hat es nicht lange gedauert, dann hat er Mama wieder geschrien. Gell? Bis wir darauf gekommen sind, dass der Kohlgrabe, der Junge, die Mama auch so nachgemacht hat, dass man keinen Unterschied gekannt hat. Gell? Und dann habe ich mir gedacht, hoppla, die muss noch was anderes auch lernen. Gell? Mhm. Und dann habe ich dem verschiedene Worte gelernt, die einen hat er leichter gelernt, die wo unkomplizierter waren, wie zum Beispiel Habe die Ehre, das ist ein bayerisches Wort, das musst du erkennen, gell? Mhm. Und dann habe ich ihm noch Hallo gelernt und halt Polizei, gell? Wenn ich irgendwer Unbedarfter kommen sollte, dann ist der, wird der eingeschüchtert mit halt Polizei. Und so hat der eigentlich den ganzen Tag so dahin gequatscht. Mhm. Und dann ist einmal ein Besuch gekommen und wollte mich sprechen. Und dann hat meine Frau gesagt, nein, der Wolfgang, der ist nicht da. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Gell? Aber hinten, so 20 Meter weiter hinten, hat er bei einer Führer geschrien, Habe ich Ehre. Aber genau in meiner Sprache, wie ich das sage, da hat man keinen Unterschied gekannt. Gell? Mhm. Jetzt hat er einen Kopf ausbeutelt. Hat er gesagt, der muss ja doch da sein, der Wolfgang, du lügst mir an. Gell?
Ich nein, hör doch.
Der ist nicht da. Mhm. Und schon hat es wieder von hinten Habe ich Ehre für ihn geschrieben. Irgendwann einmal hat er ganz vorsichtig meine Frau gefragt, habt ihr jemanden im Haus, der wo ein bisschen behindert ist? Mhm. Nein, hat meine Frau gesagt, na, ist ihr erst eingefallen, mhm, dass da hinter Rabe die ganze Zeit Führer schreit. Gell?
Für sie war das schon ganz gewohnt wahrscheinlich.
Ja,
gell?
Für uns, mhm, war das ganz selbstverständlich. Gell? Und das war halt das Highlight mit den Raben. Gell?
Mhm. Dann haben sie schon öfter Raben gehabt wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ich kriege auch immer wieder mal Eisentier so vom Nest rausfallen. Mhm. Und da war es ja auch so eine Geschichte. Da habe ich letztes Jahr war es, eine Elster gekriegt, die hat eine Dame in Unterwäsche großgezogen als Nestling. Mhm. Jetzt ist der total der Schalk im Nacken gesetzt, gell, was die alles angestellt hat. Jetzt war die Elster für diesen Ort nicht mehr tragbar. Jetzt hat die Frau einen Platz gesucht, ist rumgefahren in der weiten Umgebung, wo eventuell ein Platz passt für die Elster. Mhm. Dann ist ihr der Tütensee am Chiemsee eingefallen. Da sind viele Leute, da gibt es immer was zum Fressen und da lässt sich's aus. Genau. Und eines Tages ist da eine Hochzeitsgesellschaft, große Hochzeitsgesellschaft mit einer wunderschönen großen Hochzeitstorte. Ich habe selber nicht gesehen, aber mir ist ja Zeit geworden. Jetzt macht sie die Elster gleich über die Hochzeitstorte her.
Ui.
Da waren glänzende Gegenstände drauf. Mhm. Gell? Und die Hochzeitstorte war natürlich äußerst aggressiv für sie. Gell?
Mhm.
Und hat die Hochzeitstorte zerlegt. Gell. Für die Gäste war es ein Highlight, bloß nicht fürs Brautpaar. Gell. Das war eine Riesenpanne fürs Brautpaar. Gell. Naja, dann haben sie die Älster vertreiben können und dann ist einmal eine Weile ausgeblieben. Und eines Tages ruft mich dann der Wirt an, sagt er, ich hab gehört, du nimmst Pflegetiere auf und du musst mir weiterhelfen, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Dann habe ich gesagt, um was für ein Tier geht's denn? Ja, um eine Elster. Hat er gesagt, die Elster, die stellt mir so viel Läffchen.
Das ist wirklich wahr, oder? Das weißt du ja schon, weil die
diebische Elster. Absolute Teelöffchen und schmeißt alles an den See rein. Ich kann nicht mehr nur Läffchen kaufen, gell. Du musst mir helfen.
Was ist das eigentlich, was für die Elstern da so attraktiv ist, an was Glänzendem?
Das ist einfach was Glänzendes und das ist ungewohnt und das mit dem kann man spielen.
Einfach Spielfreude im Endeffekt.
Spielfreude. Aha. Und ich habe dann die Elster aufgenommen und die ist total handsam gewesen, die Elster. Gell. Mhm. Er war ein wunderbarer Vogel, aber sie ist mir öfters mal rausgekommen. Mhm. Die hat am Fuß gewartet, bis ich in die Foliere gehe und dann ist sie schnell rausgehuscht, gell. Und dann natürlich ist die tagelang rumgeflogen, aber hat immer wieder aufgepasst bei uns an den kleinen Weiler, wo Fenster auf waren. Man hat nichts liegen lassen können, gar nichts. Und hat sie rausgestohlen. Und einmal stehe ich auf dem Balkon draußen wegen besseren Empfang und telefoniere mit dem Handy, habe die Telefonnummer auf dem Balkon gelehnt, gell. Bis ich geschaut habe, ist die Elster mit der Telefonnummer abgehauen. Gell. Jetzt habe ich Gott sei Dank noch die letzten Nummern im Kopf gehabt. Und so ist es aber über Jahre hinweg gegangen.
Und ist der Kolkrabe dann wirklich der gescheiteste von allen Rabenvögeln?
Nein, Raben sind alle gescheit.
Alle.
Sagen wir mal, der, wo nicht so viel Intelligenz entwickelt, das ist vielleicht der Eichle und der Tannenhäher.
Aber die haben ein gutes Gedächtnis.
Gedächtnis hat jeder Rabenvogel, gell.
Weil und, das liest man ja immer, dass die Tausende von Verstecke sie merken können.
Ja, absolut, gell. Und wie die Kinder klar waren, der besagte Kolkrabe, ist auch die Kinder auf dem, die Enkelkinder, auf die Schulter geflogen und hat denen immer einen Schnuller geklaut. Bis sie geschaut haben, war wieder der Schnuller, der hier die Kinder natürlich kalt wie nochmal was. Gell?
Ja,
und der Kolkrabe nichts als wie den Schnuller in die Dachrinne getragen. Gell? Die hat es dann irgendwann wieder mal runtergeschwappt und sind dann im Brunnen so 5-6 Schnuller drin gelegen wieder. Gell?
Also man muss schon auch ein großes Herz haben und eine Geduld, wenn man solche
Das ist so das kleine Abenteuer am Haus. Gell? Und das möchte man eigentlich nicht missen. Ja. Man hat ein Leben lang über diese Sache zu verzeihen. Gell?
Ja, das glaube ich. Einmal haben sie ja einen Kolkraben gehabt, der nicht fliegen hat können.
Ja, das war auch so eine Sache. Bringt mir ein Jäger einen Kolkraben und den hat er aus Versehen, der ist mit der Schau Rabenkrähen geflogen und die sind die Jagdbauer. Dann hat er aus Versehen den Kolkraben runtergeschossen. Ja, jetzt liegt der Kolkrabe da. Und ein alter Jägerspruch sagt, von früher her, von den alten Jägern, wenn du einen Kolkraben schießt, dann überlebst du ja nicht.
Oh je.
Jetzt hat sich der natürlich nicht traut, gell. Weil normal.
Das ist ein Zwarallor geworden, wenn man auf gut bayerisch sagt.
Dann ruft der mich an. Der Jäger, der lebt halt schon immer, gell. Der ist ziemlich früh gestorben. Weiß zwar nicht, deswegen oder
aber
nicht.
Aber dieses Jahr hat er zu Ende erlebt.
Ja, er hat da schon noch 5-6 Jahre gelebt. Und auf einmal habe ich den schon 4-5 Jahre in der Foliere gehabt, flugunfähig, der lässt den Flügel hängen. Und plötzlich nach 5 Jahren kommt ein anderer Kolkrabe und möchte ständig in die Foliere rein. Ständig. Die haben sich unterhalten wie ein paar Menschen. Da habe ich mir gedacht, ja, mein Gott, das ist hundertprozentig das Weiberl. Weil Kolkraben, die haben eine lebenslange Bindung zueinander. Mhm. Absolut. Das ist einer der wenigen Vögel, der sich bindet.
Mhm.
Nicht der Storch bindet sich, der ist mehr ans Nest gebunden als wie ein Partner. Mhm. Aber die Kolkraben, die binden sich. Gell? Und anscheinend, stelle ich mir vor, ist so die Vermutung von mir, hat das Weiberl noch, ich habe es nicht gewusst, das ist ein Mann oder Weiberl, der Flugunfähige, ist da einer gekommen und wollte unbedingt in die Foliere. Und ich denke, das kann nur der Partner sein.
Ja, mei.
Und dann habe ich halt einmal in die Foliere ein Loch reingeschnitten. Gell. Und schon war das Weiberl da drin. Gell. Und 14 Tage später haben sie schon Nest gebaut. Gell.
Mhm.
Und haben schon Junge gehabt. Gell.
Und die sind dann bei einer beieinander geblieben.
Das Weiberl kann top. Das macht gar keinen Anstand dazu, dass irgendwie abhauen möchte. Gell.
Also die kann jederzeit davor fliegen.
Die
Voliere ist auf, der Partner kann nicht und dann bleibt es da.
Aber dann bleibt es da, gell.
Mei, Herr Steffel, das ist ganz rührend.
Und da haben wir gebaut, außerhalb vom Folier, gell, haben wir Bankerl gebaut. Und jetzt sitzen die da neben mir und verzeihen und verzeihen und verzeihen. Jetzt verstehe ich es ja nicht, gell, weil.
Aber es steht zum Anhören, wenn man hört, dass sie zwei gut verstehen.
Das ist ein Traum und dann quatschen sie mit mir, gell. Und wirklich ein Erlebnis. Jeder Tag ist ein Erlebnis mit den zwei Vögeln, gell.
Habe die Ehre, heute mit dem Wildtierexperten Wolfgang Steffel. Und auf unserer Internetseite, Herr Steffel, da ist ein Foto, das hat meine Kollegin, die Christine Haberlander, kürzlich gemacht bei Erna. Da sieht man Erna mit einem Reh auf dem Arm und im Hintergrund auf die Büsche und auf die Streiher, da ist ein Haufen Schnee drauf. Aber das Reh, das schaut aus, wie wenn es ein Jungs war. Wie passt denn das zusammen?
Ja, das war eine totale Laune der Natur. Da habe ich letztes Jahr ein Reh aufgezogen und das war zufällig ein Bockerl. Und ein Gorsal. Und jetzt, heuer am 8. Oktober, sagt meine Frau, da fiebt irgendwo ein Kitz. Weil man denkt, nein, das, entweder du hast die vorher oder das ist eins von denen, wo ich heuer großgezogen habe. Mhm. Weil normal kommen die Rehkitze von Mitte April bis Anfang Juni zur Welt. Gell.
Beim Heimann ist ja, das immer das
normal
Problem.
Ist genau. Das während der,
beim Silomann.
Bei der Heimann ist das so. Gell. Mhm. Und ich habe mich da eigentlich nicht gekümmert drum, weil das gibt es nicht. Gell. Vielleicht hat auch ein Vogel pfiffen. Aber meine Frau, die ist sehr, das, sehr pflichtbewusst und die darf es zerreißen, wenn sie da nicht nachschaut, wo es da war. Gell. Und da kommst du her? Da liegt ein kleines Rehkitzel am 8. Oktober, gell.
Okay.
Ungefähr 20 cm groß. Und dann habe ich gesagt, das hast du verschaut, das gibt es nicht. Gell. Und fange ich so an, tatsächlich finde ich diese Rehkitz. Und dann habe ich mir die Gors angeschaut, die Rehgors sagt man da, gell, die, oder die Ricke, die hat keine Mille drin und hat kein Gesäuge, kein Alter und kümmert sich auch nicht um das Kitz. Das war alles bei mir im Gehege drin. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja, was machst du jetzt? Gell? Und Gott sei Dank haben wir immer eine Ziegenmilch im Kühlschrank vorrätig, eine pasteurisierte, die gibt es, im Großhandel. Und ja, das ist nicht so brennt, habe ich mir gedacht, gell, das ziehst du jetzt auf, das ist ja klar. Mhm. Weil man, der schlägt da so ein kleines Kitz nicht, die Frage stellt sich gar nicht. Gell?
Nein,
oder man lässt es nicht liegen, das Kitz.
Gell?
Und jetzt ist das Kitz, wer das sehen, ein Prachtkerl, ist ein Bockerl.
Wieder eins.
Wieder eins. Und läuft man noch wie ein kleines Hunderl. Gell? Und wenn es mir mit dem Topf halt sieht, gell, mit dem weißen Topf, na, das ist schon da auch, gell? Und stehst mir am Fuß hin,
ja,
sie
ja.
möchte wieder ihr Milli haben. Gell? Und bei mir, ich mache das so, die meisten Leute meinen, wenn sie ein Kitz haben, sie müssen das mit der Flasche großziehen.
Mhm.
Aber das ist nicht so.
Wie machen sie noch?
Viel leichter dringen die kleinen Rehkitz direkt aus der Schale.
Ist wahr?
Ja, absolut. Das ist die falsch verstandene Mutterliebe, wo man so entwickelt.
Ja, man meint halt eine Diezahl.
Ja, da muss es rausdringen. Gell? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, schneller trinkt er so ein Rehkitz aus dem Topf oder aus der Schale. Ja, da so Keramikschalen.
Mhm.
Und da wird ein paar Mal das Guscherl eingetaucht, verweigert es ein paar Mal. Und dann kriegt das Kitzel einmal Hunger und dann schlägt es einmal.
Mhm.
Und schon geht es dahin auch. Gell.
Mhm.
Und das geht schneller als wir mit der Flaschen. Gell. Mhm. Das ist natürlich eine Erleichterung. Gell.
Ja, natürlich. Und dann kann sie auch selber trinken, dann müssen sie nicht alle paar Stunden aufstehen.
Es macht zwar unheimlich viel Arbeit, so ein Rehkitz, weil man muss hinten immer ein bisschen massieren, weil dann nehme ich mir immer eine Feder und massiere es hinter der Moschel ein bisschen, dass es sich lösen kann.
Mhm.
Wir bei kleinen Kindern uns Bauchalbe ein bisschen streicheln, gell? Dann haben wir so Rumoren im Bauch drin und dann passt schon.
Es macht mehr Arbeit, dass wieder was rauskommt, wie das reinkommt.
Ja, absolut, absolut. Aber das geht währenddessen, da das Kitzel saft. Gell?
Jetzt haben sie gesagt, die haben es im Gehege, aber normalerweise deren sie ja die Viecher, die wo sie gesund pflegen, wieder auslassen, oder?
Ja, aber da habe ich dann die Erfahrung gemacht, also ein Rehkitz, die verbindet den Menschen immer mit was Positivem. Oder ein Reh überhaupt. Und wenn jetzt ein Reh auslässt, das kennt den Feind drückt nicht. Und riecht den Menschen und geht hin.
Da läuft es zum Jäger auch noch hin, wenn es
nicht hat. Ja, nichts jetzt gegen die Jagd, aber der Jäger muss seinen Abschuss erfüllen.
Ja,
gell?
So ein einfaches Ziel meinst du das
Und der Jäger meint halt, das Kitz hat nicht im Wind, gell? Nicht das Kitz, da weil es sind schon erwachsene Rehe, gell? Und da will ich jetzt die Jäger keinen Vorwurf machen, gell. Mhm. Aber es wird halt dann erlegt, gell. Und das ist halt dann nicht, wenn man sich so viel Mühe macht, dass ein Kitz aufzieht, dann soll es wirklich nicht erlegt werden. Gell.
Aber die sammeln sie ja dann auch bei Ihnen, oder? Wie viel haben sie da mittlerweile?
Ja, es gibt dann schon Gehege, die noch größere Gehege, aber ein großes Rehgehege, da wo die Rehe reinpassen.
Mhm.
Und dann gibt man halt einmal eins ab.
Mhm. Und, aber auch nur in gute Hände, die wo es ja, leben lassen, oder?
Absolut, gell. Den ich finde, soll es gut gehen. Gell. Mhm. Und also, Rehkitz aufzuziehen, das kostet unheimlich viel Geld. Ich habe vor 3 Jahren habe ich mal Drillinge großgezogen. Gell. Da hat er jetzt Kitz, braucht am Tag ungefähr 1 Liter Milch. Das ist so die Regel. Muss von 5 Uhr der Früh, nachts ging es nichts bei mir, von 5 Uhr der Früh bis um 10 Uhr auf Nacht gefuttert werden. Und die erste Nacht schreien sie, aber die zweite Nacht dann schon nicht mehr. Dann wissen sie schon, dass nachts nichts kriegen. Aber man ist beschäftigt,
ja,
wirklich
das ist ja
den
klar.
ganzen Tag. Mhm.
Und Sie haben ja jetzt nicht bloß ein verletztes Tier da in der Regel, sondern eigentlich immer mehrere,
oder? Ich habe viele, ich habe Eulen. Und gerade in der Frühlingszeit, da muss ich zwar dann auch wieder was sagen, was die Eulen betrifft, weil da haben die Leute, die Spaziergänger, immer wieder mal falsch verstandene Tierliebe. Gell?
Ja, erklären Sie es uns, weil oft werden ja Viecher mitgenommen, ja, die auf keinen Fall mitgenommen werden.
Ja, klären. Genau so ist das.
Und also woran erkennst du, dass ein Viech, jetzt sagen wir, jetzt ist Winter, jetzt ist nicht so brisantes Thema, aber nicht lang, dann kommen ja wieder die Jungen.
Wie die Waldkäuze, die verlassen noch im Flaumgefieder ihren Brutplatz, wo sie zur Weg gekommen sind, und kreichselt dann an die Bäume umher und hin in die Stauden. Und hin und wieder stürzt halt eins ab und auch gerade dann finden sie Leid. Und meinen sie, da sitzt so ein kleines Wollknäuel am Boden und das müssen sie mitnehmen, gell. Und war auch schon oft, dann habe ich zu den Leuten gesagt, um Gottes Willen, was habt ihr das jetzt angestellt, gell. Trotz des Viech sofort wieder zurück. Nein, das ist so weit weg gefunden worden, gell, da fahren wir jetzt nicht mehr hin. Gell. Ja, was bleibt mir über, dann ziehe ich auf. Gell.
Aber das heißt, wenn ich einen jungen Vogel sitzen sehe, einfach nicht mitnehmen,
nicht
sitzen
mitnehmen.
Lassen?
Das ist genauso wie mit den Rehkitzen, die so gefunden werden. Da wird einmal kurz rundum geschaut, dann sehen sie keine Mutter nieder, dann wird sie in die Decke gepackt.
Und dann ist es rum, weil dann riecht es ja schon nach.
Dann ist es eh vorbei, gell.
Mhm.
Weil also ein Rehkitzer, das ist unter Umständen nur 20, 25 cm groß. Gell?
Mhm.
Und dann der bäumste Leute und dann bringen sie es.
Bei den Hosen, bei den Kleinen, habe ich auch schon gehört, ist das Gleiche.
Die finden
wir
nicht so leicht. Die bringen eher die Katzen heim.
Oh ja.
Gell? Das ist auch so ein kleines Problem mit den Katzen.
Aber bei den Hosen war es auch so, dass das von der Natur so gewollt ist, dass die allein da sitzen.
Ja, ein Hose. Feldhase ist einer der schlechtesten Elternteile. Weil die suchen die Jungen ein paar Mal am Tag auf und dann dürfen die Jungen trinken und dann sind sie wieder weg.
Mhm.
Und nach 4 Wochen sind die Feldhasen schon selbstständig.
Mhm.
Da brauchen die keine Milch nicht mehr. Da fressen die so selbstständig die Kleeblattl und alles Mögliche.
Mhm. Aber sagen wir mal, ein Hase ist ja jetzt nicht wehrhaft. Jetzt, wenn der dabei hocker bleibt bei dem Jungen, da hat ja das Junge nichts davon. Wenn der Fuchs kommt, dann findet er ihn ja noch eher, wenn der Gräser dann noch da ist.
Ja,
das hat
ja,
schon seinen Sinn eigentlich von der Natur her.
Hat absolut seinen Sinn.
Mhm.
Das ist mit den Rehen dasselbe. Ein Rehgas säugt die Jungen und dann geht es wieder in die Deckung.
Mhm.
Und die Kitze bleiben in der Wiesen drin liegen.
Und das Kitz riecht ja noch nichts.
Das
wird
ja
nicht so leicht gefunden wie die Mutter, die wo er schon
und das ist auch so faszinierend, wenn man ein junges Rehkitz sieht, das hat am Ding lauter Punkte.
Mhm.
Und das wäre auf dem Fell. Und das wäre unmöglich zum Finden. Weil das erinnert an Margeriten. Früher hat es ja ganz viele Margeriten gegeben. Gell?
Mhm.
Und je älter das Kitz wird, umso selbstständiger, umso mehr verliert es die Punkte und nimmt das zweite Kleid an. Weil es eh kein Feind nicht mehr hat dann. Gell?
Und dann kann es ja schnell laufen.
Dann kann es ja schnell laufen, genau so ist es.
Was sind jetzt eigentlich die Hauptursachen, warum das Vieh bei einer kommen? Also sie sind verletzt, aber wodurch sind die dann verletzt?
Ja, ganz früh ist die Winterzeit auch, wenn Vögel am Waldrand, am Straßenrand sitzen, auf die Schneepfosten, weil der Straßenrand ist meistens aber. Und da treiben sie dann Mäuse rum. und warten auf Mäuse, weil unter der Schneelage finden sie es nicht. Und dann kommt ein Auto, die Vögel erschrecken sich, fliegen ins Auto rein.
Mhm. Verkehrsopfer.
Ja. Verkehrsopfer. Mhm. Viele sind tot oder haben einen Flügelbruch, einen Knochenbruch. Und manche haben nur Schädeltrauma. Das ist die geringste Verletzung. Mhm. Die kann man dann wieder pflegen. Und das merkt man dann. Der Vogel ist am Anfang sehr zutraulich, meint man. Aber je beweglicher und je scheuer der Vogel wieder wird, umso mehr wird er wieder mobil.
Mhm.
Und dann nimmt er keine Nahrung nicht mehr an. Und dann kommt, weiß man, ah, jetzt ist der Vogel so weit, dass man wieder auslassen kann. Mhm.
Wie, was ist da in Erna, was geht da vor? Freuen sie einer da mehr, wenn sie den wieder fliegen lassen können? Oder ist da manchmal
ja,
ein bisschen
der Vogel
ein
kurz,
dabei?
Kurz bei mir ist, dann habe ich da eigentlich keine Emotionen. Gell. Mhm. Aber wenn ich einen Vogel, der wirklich schwer verletzt ist, pflege und lassen wieder aus, dann freut man sich da riesig. Gell.
Nein, da freut man sich mehr.
Ja, aha. Absolut. Gell. Dann ist das ein Riesenerlebnis. Gell.
Sie, Herrn, habe die Ehre. Und heute ist mein Gast der Wolfgang Steffel aus dem Landkreis Traunstein. Wir haben schon gehört von Raben, von Elstern, von Eulen, von Reh. Alles Tiere, die der Wolfgang Steffel schon gesund gepflegt hat. Gibt es eigentlich eine Tierart, Herr Steffel, die besonders oft bei einer Landweise verletzt worden sind in irgendeiner Art und Weise?
Ja, eigentlich schon. Und zwar sind das die Turmfalken. Die brüten meistens bei Bauern in Scheunen. Oder suchen sie eine sichere Behausung. Und wenn die jungen Turmfalken frech werden und beginnen zu fliegen, dann fallen sie meistens runter.
Mhm.
Und oft sind die Behausungen so hoch drum, dass es fast nicht einmal mit einer Leiter aufbringen kannst, zurückbringen kannst, weil es gefährlich ist.
Mhm.
Gell? Und so einen Vogel lässt man einfach nicht herunterliegen. Weil da gibt es genügend Feinde, die sich 0, nichts über die Vögel hermachen. Und so also ein junger Turmfalk ist, der kann sie nicht wehren.
Mhm.
Der zeigt zwar seine Krallen her, gell, aber die Tiere, die Räuber haben ihre Taktik und schlagen den. Und vor 2 Jahren war ein Fall, das war, hat sich in der Gemeinde Ruppolding abgespielt, im Kirchturm.
Mhm.
Da war eine Webcam installiert. Und da waren 5 oder 6, ich weiß nicht mehr genau, Turmfalken im Kirchturm. Und jetzt haben die sicher die Mutter verloren. Und bei den Turmfalken ist so, wenn die Mutter bis zu einem bestimmten Alter verloren geht oder sich oder irgendwie abhanden kommt, dann der Vater, der bringt Mäuse en masse bei den Turmfalken. Die waren ungefähr 3, 4 Wochen alt, haben noch einen Flaum gehabt. Da ist ein ganzer Haufen, schätzungsweise 30, 40 Mäuse neben die Jungen durchgelegen und die Hände aber verhungern müssen. Weil bei den Turmfalken nur die Mutter die Mäuse zerlegen kann.
Ach so.
Mhm. Und die Mutter füttert die jungen Turmfalken und der Vater, der liefert. Mhm. Und
der, ja, der Vater geht dauernd zu einem Einkaufen,
ja,
und daheim
genau,
guckt es keiner.
Genau. Und Prinzessin und das Essen wird schlecht irgendwann
ja,
einmal.
Schlecht.
Und gerade in der warmen Jahreszeit, da sind dann 0, nix die Würmer da. Gell.
Aha.
Und dann ist das kurz beobachtet worden, ein paar Tage.
Mhm.
Und dann hat sich da ein Falken angenommen dafür und hat die Turmfalken, ich habe das dann nicht mehr verfolgen können,
mhm.
Ich habe es gerade gesehen. Dass
die sind an einer vorbeigegangen.
Ja, nein, alles kriege ich auch nicht.
Ja, da sind sie auch ganz froh wahrscheinlich.
Ja,
oder?
Ja, genau. Ich möchte natürlich die auch diese Sache machen wie ich, gell,
mhm.
Möchte auch Danke sagen, weil ich kann nicht alles machen. Gell.
Mhm.
Und es gibt wirklich Leute auch außer mir, die sich noch kümmern um die Tiere.
Nicht zuletzt Ihre Frau.
Meine Frau ist eine sehr große Unterstützung. Und die hilft sehr. Wenn es mir mal nicht so schlecht geht, dann sage ich, heute muss man ein bisschen helfen. Gell. Dann kriegt sie eine Liste, was sie jetzt Viecherl kriegt. Gell.
Und sie machen es ja schon seit 20 Jahren. Also das heißt,
meine Frau ist
da
so
dieser
gut.
Zeit waren Sie ja in der Arbeit die meiste Zeit, oder?
Ja, ich habe die letzten 10 Jahre habe ich nur 30 Stunden arbeiten können,
mhm.
Auf eigenen Wunsch. Und das hat mir dann ganz viel geholfen. Gell. Und mir ist auch nichts abgegangen.
Mhm.
Weil das andere war mir mehr wert, als wir das ganze Geld, was ich weniger verdient habe.
Mhm.
Weil so Tiere sind einfach bei mir der Lebenssinn halt.
Aber immer wenn sie nicht da waren, dann hat sie ja eine Frau um die ganzen
Viecher kümmern müssen. Da hat es meine Frau machen müssen. Die hat noch eine riesen Listen gekriegt, gell, zwei DIN A4 Seiten voll Listen, wo der Futterplan draufgestanden ist für die ganzen Tiere. Gell. Mhm. Und ich habe auch drei Gefrier drin, nur laufen, wo Tierfutter drin ist.
Ach du liebe Zeit.
Weil ich muss ja das ständig parat haben. Gell. Mhm.
Ja gut, man weiß ja gar nicht, was wann kommt. Gell.
Das ja, ist ja, ja die... genau. Mhm. Und die Tiere, die ich länger bei mir habe, die möchten auch versorgt sein. Gell.
Mhm. Wie viel haben sie jetzt, die quasi wie die Rehe, was sie schon gesagt haben, die wo sie dann einfach nicht mehr auslassen können? Oder der Kohlgrabe, der ja nicht fliegen kann, die kann man ja nicht auslassen.
Nein.
Wie viel haben sie da, die ständig bei einer sind?
Ja, das sind so ungefähr 10 bis 15 Tiere. Mhm. Weil die Stimme nicht mehr auslassen kann. Mhm. Gell. Und da habe ich mal ein Pärchen Turmfalken gehabt, die waren verletzt, die haben sich Sehnen gerissen und Flügel gebrochen. Und das war ein Mandel und ein Weiberl. Und die habe ich in einer großen Foliere beieinander gehabt. Und irgendwann einmal haben dann die Nachwuchs produziert, mhm. die zwei. Gell. Und von dem Jahr weg, die habe ich beide um die 20 Jahre gehabt, haben die jedes Jahr 10 Junge gehabt.
10 Jungen, also in mehrere Bruten
ja,
natürlich.
Ja, die haben eine Schachtelbrut gemacht. Praktisch, da hat der Vater die Jungen gefüttert, da hat die Mutter schon wieder Brut.
Mhm. Ja, weil sie gut mit Futter versorgt waren, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Gell, war vielleicht ein Fehler von mir. Gell. Aber man meint es den Viecher halt gut.
Je mehr Futter da ist, desto mehr Nachwuchs produzieren sie
ja,
natürlich.
Ja, genau.
Aber wir haben dann die Jungen, die sind ja dann schon frei gewesen, oder?
Ja, ich habe dann außerhalb der Foliere einen Kasten hingehängt. Da habe ich dann die Jungen rein da. Und der Vater hat dann durchs Gitter die Jungen gefordert. Mhm. Und allmählich sind halt die Jungen immer größer geworden und sind flugfähig geworden. Und ich habe denen dann wieder damals haben wir noch Eintagsküken kaufen können. Mhm. Das gibt es halt nicht mehr.
Jetzt, genau.
Das geht nicht mehr. Und die habe ich dann immer auf so Flachdach aufgeschmissen, wie wir die Jungen geflogen sind, dass sie jederzeit was haben können. Gell. Mhm. Und dann irgendwann sind sie immer seltener gekommen, die Turmfalken. Und die haben sie dann selber vorgebracht. Gell.
Also normal werden sie ja Mais fangen, oder, die Turmfalken?
Ja, der Turmfalk hat sich auf Mais spezialisiert. Mhm. Und vielleicht einmal Grillen, Heuschrecken und einmal Eidechsen oder sowas. Gell.
Aber dann haben die selber gelernt, wie man erfolgreich eine Maus fängt,
ja,
offenbar. Weil die Eltern haben sie ja nicht beibringen können.
Ja, ich habe ein großes Hirschgehege, da wo immer niedere Vegetation ist. Und da finden die dann die Mais schneller als wir in Ruhe. Vegetation. Gell. Mhm. Und ich habe es dann immer wieder rütteln gesehen, die Jungen. Und ich habe jeden Jungvogel durch ein kleines Ringerl hin, dass ich genau weiß, dass
es
der ist von mir oder ist nicht von mir. Aha. Oder ist ein Wildvogel. Gell.
Haben Sie es eigentlich mal überschlagen, wie viele Vögel insgesamt Sie da schon quasi in die Freiheit entlassen haben?
Ja, in früheren Jahren habe ich das nicht gemacht. Aber jetzt die letzten Jahre führe ich genau Buch. Mhm. Wer mir die Tiere bringt und einschließlich der Telefonnummer. Und ich rufe dann die Leute wieder an. Der Vogel ist so weit, dass man den wieder entlassen kann, dass die Bescheid wissen. Die haben das Recht, dass die das wissen, was mit dem Vogel wirklich geschieht und der alles Hand und Fuß hat und das reell runtergeht. Gell? Mhm.
Das. Darf er die dann dabei sein, wenn praktisch das Tier
wollen,
wieder fliegen darf?
Wenn sie wollen. Die meisten wollen zwar das nicht, weil die bringen den Vogel, was sie gefunden haben.
Und damit ist es erledigt.
Und haben die Beziehung nicht so wie ich.
Aber ich stelle mir vor, das ist so ein toller Moment, wenn man sieht, oh, jetzt
ja,
geht es wieder gut.
Ja, absolut. Jetzt kürzlich erst heuer.
Aber wie viele haben sie noch da zusammengebracht? So?
Ja, jetzt heuer wäre ungefähr so 20, 30 haben.
Ja, Wahnsinn.
Mhm. Gell.
Und was sind das dann? Also Turmfalken haben sie
ja,
gesagt,
durch die Eltern haben sie gehabt. Turmfalken, Waldkreuze, kleine Dohlen. Die, wo von den Türmen runterfallen, von den Kirchtürmen, weil das ist auch so ein Brutplatz für Dohlen und Turmfalken und alles mögliche. Elstern, letztes Jahr habe ich 4, 5 Elstern gekriegt. Kleine Türkentauben sind da viel dabei, weil die brüten praktisch das ganze Jahr über, die Türkentauben.
Solange was Futter gibt,
solange
gibt's
was
Eier,
Futter
oder?
Gibt, das sind reine Kulturfolger. Auch wie die Elstern sind Kulturfolger. Mhm. Und Elstern brüten auch zweimal. Aber die Türkentauben brüten halt öfters. Gell. Und die haben so geschlampert, die Nester, die Türkentauben. Die sind meistens am Querbalken unter dem Dach drin. Und wenn die Jungen größer werden, sind zwar nur immer nur zwei drin, aber die trennen sich dann durch die ungestüme Futteraufnahme, schmeißt eins das andere runter.
Aha.
Okay. Und oftmals sind sie auch so hoch drum, dass man es nicht mehr auftauchen kann. Mhm. Und dann bringen sie halt Leute zu mir.
Und für Graureiher haben sie vorhin einmal gesagt, ist ein bisschen.
Da habe ich einen totalen Febel für Graureiher. Okay. Das ist für mich der schönste Vogel überhaupt, wenn man den kennt und aus der Nähe beobachtet. Okay.
Mhm. Habe die Ehre, heute mit einem Gast aus dem Gemeindegebiet von Sixdorf, der Wolfgang Steffel, und der ist weit unbekannt, dass wenn man ein verletztes Tier findet, dann gibt es einen, der es fast immer durchbringt, und es ist der Wolfgang Steffel. Und jetzt hat er gerade vorhin kurz anklingen lassen, dass er natürlich alle Tiere mag, aber manche vielleicht nur ein bisschen lieber. Und da gehört der Graureiher interessanterweise dazu. Was gefällt einem am Graureiher so gut, Herr Steffel?
Ja, das können viele Leute nicht verstehen, dass man einen Graureiher mähen kann. Weil der Graureiher, der ist ein
Fischreiher, besonders, sagt man auf
ja,
bayerischer.
Sagt man Fischreiher, aber ich sage Graureiher. Und weil der ist bei den Fischern sehr verpönt, obwohl der Graureiher bei Weitem nicht schädlich, so schädlich ist, wie man meint.
Mhm. Der frisst ja gar nicht bloß Fisch, haben Sie schon verraten.
Es gibt kein schädliches Tier. Das meint nur der Menschen, dass er schädlich ist, weil er ihm die Nahrung wegnimmt. Gell? Mhm. Und die Hauptnahrung vom Graureiher sind die Mäuse.
Das meint man überhaupt nicht, weil man denkt bei Graureiher immer an Gewässer, obwohl, wenn man überlegt, wo man Graureiher schon gesehen hat, sieht man es ganz oft auf den Wiesen. Und seit Sie das gesagt haben, denken wir, Mensch, ja, da hätte ich mal selber drauf gegeben.
Ja,
was macht denn der auf der Wiesen?
Ja, genau. Der Graureiher, das ist ein reiner Anstandwarte. Der landet irgendwo in der Wiesen drin und wartet auf die Mäuse.
Mhm.
Und hauptsächlich bei abgemähten Wiesen oder wo Wasser liegt, wo sich die Mäuse nicht mehr recht halten können, und am Gewässerrand. Und das ist die Hauptnahrung vom Graureiher.
Mhm. Viel mehr wie ein Fisch, das ist interessant.
Viel mehr wie ein Fisch. Bei mir daheim leben sie zwar in erster Linie von Fische, gell, weil ich keine Mäuse nicht habe. Und ich kriege da Fischkarkassen von Kimse Fischer. Und die holen wir jeden Freitag, und das ist eigentlich, da ist noch genügend Fleisch dran, und das ist eigentlich die beste Nahrung für die. Gell?
Mhm.
Und ich bin auf Graureiher gekommen, weil der Graureiher ist ein Koloniebrüter.
Mhm.
Da brüten unter Umständen 20, 30 Brutpaare in einem Gehölz. Und wenn ein starker Wind geht, dann weht es oft mal junge Graureiher runter.
Mhm.
Und die stürzen dann ab. Ganz viele sind tot, denen bricht das Knick oder sonst irgendwas. Und da habe ich mal an eine Kolonie geschaut, jetzt liegen da 15 Junge herunter.
Ach du liebe Zeit.
Da waren ungefähr 12 waren tot und 3 waren so weit, die noch zu pflegen waren. Gell? Die 15 lässt man liegen, die holt sich der Fuchs, der braucht auch was zum Fressen. Gell? Und 3 habe ich dann großgezogen. Und wenn man das Wesen kennt vom Graureiher, das ist ja so faszinierend, die war wie kleine Hunderl zu mir, gell. Die sind mir ständig nachgelaufen und haben mir hingeschnabbelt, gell. Und die haben gut gefressen, haben sich mods gut entwickelt, gell. Und von daher habe ich das Wesen von den Graureiher kennengelernt, gell.
Mhm.
Und die sind dann irgendwann erwachsen worden und sind abgehauen, haben natürlich wie jeder Vogel bei mir einen Ring kriegt, gell? Und an dem kenne ich es dann, wenn ich es mit dem Fernglas beobachte. Und die kommen heute und füttern ihre Jungen mit dem Fisch, was bei mir da zu fressen kriegt.
Ach so, wenn sie Junge haben, dann erinnern sie sich wieder.
Ja, da erinnern sie sich dann wieder. Gell?
Das hat man auch schon, da haben wir auch schon berichtet in Heimat aktuell einmal, dass eine Familie hat ein Reh aufgezogen, was angemalt war.
Ja.
Und es war ein Rehgeiß, und wo es erwachsen war, ist die selber abgehauen praktisch.
Mhm.
Und dann waren sie halt auch so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits haben sie natürlich gefreut, dass es ihr gut geht, aber auf der anderen Seite hat sie natürlich auch Leid da. Und dann ist eines Frühsommertages ist das Reh wieder auftaucht mit 2 Jungen dabei.
Aha. Ja, genau, das ist ohne weiteres möglich. Das ist gar nicht ungewöhnlich.
Ist einer das auch schon in verschiedenen Varianten passiert?
Das
oder
ist
mit
mir eigentlich noch nie passiert.
Mhm.
Aber die Graureiher, und ein Graureiher, ein erwachsener Graureiher, wenn er sein erwachsenes Kleid hat. Ein junger Graureiher ist nicht schön, der ist eintönig, grau gefärbt. Aber die vielen Grau-Varianten, die eine Graureihe hat, das ist ja so faszinierend. Oder wenn es bei mir daheim am Haus sitzen und putzen sie, gell, sämtliche Stellungen sieht man, gell, wie sich die verrenken können. Gell. Und dann fliegen sie wieder runter und schnappen sie wieder am Fisch und dann wieder aufwerfen, bam, gell. Und von daher ist das.
Da muss man wirklich sagen, ist gut, wenn man Fernglas hat als normaler Mensch.
Bei mir steht bei jedem Fenster ein Fernglas.
Ja,
daheim, in der Küche steht ein Fernglas, im Wohnzimmer steht ein Fernglas.
Kann ja überall was Interessantes auftauchen.
Und jetzt im Frühling wird es wieder ganz interessant, weil da ist bei mir der Himmel über dem Haus wie eine Flugstraße. Da kreist der rote Milan, da kreist der schwarze Milan, da kreisen die Goldgraben. Da geht's zu, das kann man sich gar nicht vorstellen. Meine Frau sagt, ich mach das Fenster zu, weil irgendwann einmal fliegt da einer beim Fenster rein. So geht's dazu.
Wie so Stoderer oft sagt, ja, auf dem Land, da ist halt nichts los. Na, sag ich aber ja, das Gegenteil ist der Fall. Ich brauche bloß aus dem Fenster nachschauen, was man da als interessant beobachten kann.
Wenn man Saug dafür hat.
Ja, man muss halt sich interessieren dafür.
Aber, genau.
Mir geht es in ein Kaufhaus, da ist so viel Zeug drin, das.
Das interessiert mich gar nicht. Das haben wir gar nicht beobachtet. Gell? Aber wenn man eine Auge für die Natur hat, dann sieht man das einfach alles. Gell?
Jetzt habe ich vorhin schon mal angekündigt, dass Sie eine neue Geschichte haben von einem Casanova auf Entenbeinen. Aber nachdem es jetzt schon sogar auch wieder auf die 11er Nachrichten zugeht, da würde ich mich freuen, wenn Sie es in der nächsten Stunde noch verzwingen könnten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Noch bis 12 mit dem Ex-Jäger und Wildtierexperten Wolfgang Steffel aus dem Chiemgau. Und in der ersten Stunde hat er uns ja schon von seinem Kolkraben erzählt, der habe die Ehre sagen hat können und der die Stimme der Nachbarin so täuschend gut nachgemacht hat, dass die Kinder heimgelaufen sind, weil sie gemeint haben, die Mama ruft. Jetzt geht es dann gleich um einen Entenerpel, der selber ein richtiger Casanova ist, aber eifersüchtig über seine Partnerin wacht. Ich sage bloß, unglaublich, was in unserer heimischen Tierwelt alles gibt. Ich bin die Edith Schuhwalter. Ich freue mich, dass Sie auch dabei sind. Hier geht's uns gut. Das sagen die Viecher auch, wenn sie verletzt worden sind und bei Erna dann landen.
Ja, da habe ich sicher keinen Zweifel. Weil bei mir liegt immer was aus zum Fressen und es kommen da dementsprechend viele.
Jetzt haben wir in der ersten Stunde ja schon gehört von Kolkraben, dass die einander unglaublich treu sind und sich auch suchen gegenseitig, wenn einer von den beiden Partnern verloren geht. Und bei den Enten, da haben sie ja ganz andere Beobachtungen gemacht.
Ja, da habe ich das totale Gegensätzliche erlebt. Und zwar habe ich auch ein paar Zierenten. Und da war ein Mandarinerpel dabei. Und seine Frau legt natürlich Eier in einem versteckten Platz und brütet, meistens ein bisschen abgeschirmt im Dunkeln. Und das war eines Tages wieder der Fall. Die Ente ist gesetzt und der Erpel, wie er gesehen hat, dass sie gesetzt ist, ist ja ständig hinter andere Enten her gewesen. Und hat die, wollte natürlich sein Geschäftel verrichten, gell, hat polzt wie nochmal was, hat sein schönstes Gefieder hergezeigt. Und kaum war sie, weil eine Ente muss auch einmal am Tag ins Wasser, um sein Gefieder zu feuchten, dass die Eier wieder ein bisschen feucht sind. Kaum war die herunten, dann war die andere Ente Nebensache, dann hat er sich wieder um sein Weiberl gekümmert. Gell. Aber sein Weiberl wollte aber nicht so viel wissen, hau ab, ich mag nichts von dir. Aber er hat trotzdem geschafft.
Da war es ihm wieder eingefallen.
Ja, da war es ihm wieder so eingefallen. Gell. Und sie war dann eine Viertelstunde heraus und hat dann wieder zu seinen Eiern gesucht. Gell. Und das hat er immer beobachtet, also so Hintergrund, gell. Und schon war er wieder hinter die anderen Enten her. Gell.
Kaum war er sich ihrer sicher, hätte er für die anderen interessiert.
Ich möchte jetzt sagen, das waren menschliche Züge. Gell.
Also das haben ja Sie gesagt, gell. Sie sind der Mo.
Nein, weil ich habe sowas noch nie erlebt, praktisch aus nächster Nähe. Gell. Das war für mich so beeindruckend.
Also das mit der Treue, in Anführungszeichen, weil in der Vogelwelt, das hat ja oft auch irgendwie biologische Gründe, dass das halt sinnvoll ist auf die Art und Weise. Wenn's bei den Blaumeisen habe ich mal gelesen, da ist auch das Gegenteil. Da sind die legen ganz viele Eier. Ja. Korrigieren Sie mich, wenn ich einen Schmarrn sage, aber so habe ich es gelesen, dass die ein großes Gelege haben, die Blaumeisen.
Ja, die haben unter Umständen 12 Eier.
Genau, und die sind keineswegs alle von dem gleichen Vater befruchtet,
sondern
die haben unterschiedliche Väter.
Ja,
oft.
Genau.
Quasi eine Patchwork-Familie.
Das machen sie deswegen, dass es keine, grob gesagt, Inzucht gibt.
Mhm.
Und bei den Meisen ist es so, da füttern aber beide gemeinsam. Bei verschiedenen Tierarten. Mhm. Bei den Enten ist das nicht so. Da schlüpfen die Jungen und da macht sich die Mutter aus dem Staub mit den Jungen. Die will von ihm nichts mehr wissen, weil er meistens ein bisschen aufdringlich ist und da leiden die Jungen darunter. Aber gerade wie bei den Meisen, eigentlich bei den meisten Singvögeln, bei allen Singvögeln.
Weil es ist ja Wahnsinn, wenn man es beobachtet, wie oft die reinfliegen. Das darf ja einer gar nicht schaffen. Allein.
Ja, nein, das kann gar nicht. Mhm. Weil ein Jungvogel, der braucht unter Umständen dreimal so viel zu fressen wie ein Altvogel.
Wahnsinn.
Weil der muss innerhalb kürzester Zeit, muss sich der zu einem erwachsenen Vogel entwickeln.
Mhm.
Ich merke es auch bei den Falken. Und bei den Greifvögeln, ein Habicht, ein Bussard, die fressen unter Umständen dreimal so viel wie die eigenen Eltern.
Wahnsinn.
Mhm. Ein Vater und Mutter hat vielleicht mit drei Mäuse einen Korb voll und die Jungen brauchen 6, 7, 8,
gell? Mhm.
Um möglichst schnell.
Dass die Flüge werden. Ja, gut, die müssen Flüge zulegen, werden. Die müssen
ja,
Gewehr,
genau.
Das kostet alles Energie.
Die sind vielleicht 5, 6 Wochen im Horst und dann müssen die soweit sein, gell?
Mhm.
Weil man weiß aber nie, wie sich die Witterungslage entwickelt, darum explodieren die. Gell?
Mhm. Und es war auch interessant, was Sie in der letzten Stunde erzählt haben, was die für Arbeitsteilung oft haben, wie bei den Turmfalken.
Ja, ja.
Dass der Vater bringt es alles, die
ja,
Mutter muss
genau.
Die Kleinen zerreißen und führen. Dann gibt es da noch andere Beispiele, wo es eine Arbeitsteilung dann gibt?
Da kann ich jetzt auf Anhieb nichts sagen, das kommt jetzt zu abrupt.
Ja, Entschuldigung.
Aber noch so ein Hinweis von mir, was ich mache, weil die ersten Jungvögel, die schlüpfen meistens schon im Mai.
Mhm.
Und dann kommt noch mal so eine schlechte Wetterperiode. Und da habe ich eine Taktik oder Strategie entwickelt. Ich kaufe mir da immer Mehlwürmer,
mhm.
im Großen. Nicht nur so im Kleinen, so 100 Gramm. Und die werden dann auch im Rasen verstreut.
Mhm.
Während der Zeit, während der Regenzeit fliegen keine Insekten. Und da tun sich die Elterntiere unheimlich schwer, genügend Nahrung für die Jungen zu bringen.
Mhm.
Und da verhungern dann unheimlich viele junge Tiere. Und da warten die Vögel schon, wenn es mich mit dem Joghurtbecher senkt, da warten schon alle, weil sie wissen, die Streier wieder Futter aus dem Rasen und das können sie dann den Jungen bringen.
Mhm.
Da kommen die Amseln, da kommen die Meisen, da kommen die Spatzen, da geht es zu auf dieser kleinen Rasenfläche.
Weil die Jungen ja nur tierisches Eiweiß verdauen können, gell?
Genau, mhm. genau. Obwohl nur Mehlwürmer ist auch nicht gesund.
Ja. Aber als Überbrückung halt.
Als Überbrückung, mhm. also 3-4-tägige Überbrückung. Mhm. Dann wird es schon mal wieder schon wieder, gell?
Der Professor Berthold war auch schon mal da gesessen, wo Sie jetzt sitzen, der Ornithologe.
Ja, Wahnsinn.
Und da haben wir drüber geredet, eben wie es ob jetzt eine Ganzjahresfütterung sinnvoll ist oder nicht, weil das ja in Deutschland so lange eigentlich abgelehnt worden ist. Und jetzt mittlerweile haben ja alle Experten sagen, man kann ruhig das ganze Jahr füttern. Und er hat gesagt, er findet schon nur deswegen wichtig, weil wir ja so ein Insektensterben haben. Wir haben viel weniger Insekten in der Luft, wie wir es nur vor 50 Jahren gehabt haben.
Ja,
und die Vögel haben jedes Jahr das Problem, dass genügend Insekten für ihre Jungen finden.
Ja, genau.
Und wenn wir jetzt die erwachsenen Vögel bei den Meisen zum Beispiel mit Meisenknödel füttern, dann sind sie wenigstens selber schon mal satt und können alles, was fangen, die Kleinen geben.
Genau, und brauchen das nicht für sich dann, die Insekten.
Also bei uns ist ja oft, also manche haben wir noch im Kopf, ui, nein, Vögelfüttern nur bei geschlossener Schneedecke.
Aha.
Das ist eigentlich nicht mehr der Stand der Wissenschaft,
hat
Professor Berthold damals schon gesagt.
Ja, genau. Mhm. Und ich kaufe, weil Mehlwürmer sind unheimlich teuer, und ich kaufe dann, ich habe jetzt heuer wieder 25 Kilo Mehlwürmer verfüttert.
Mhm. Ist überhaupt, also was Sie schildern, was Sie alles großziehen an Viecher, also viel Zeit natürlich,
einer
Frau unterstützt, aber da geht schon ein bisschen Geld auch auf, oder?
Ja, Unsummen gehen da drauf. Und es ist auch nicht nur mit dem getan, was ich großziehe, weil ich fordere da so viel Tiere nebenher noch, die in der Freiheit leben. Gell? Und ja, ein Großteil meiner Rente geht drauf. Gell? Wenn wir nicht Doppelverdiener gewesen wären, dann ganz nicht. Gell?
Aber kriegen Sie manchmal auch was von Leuten, die zum Beispiel verletzte Tiere bei einem abgeben, die,
ja,
wo hin, Sie sich ja dann drum kümmern?
Hin und wieder nicht oft. Ah. Weil die meisten Leute meinen, ich mache es aus Idealismus. Und manche, die wissen, was das kostet, die lassen schon mal ein bisschen was da. Mhm. Und da bin ich ja sehr empfänglich. Ich verlange nichts. Also das ist wirklich Idealismus ist bei mir, gell. Aber ich bin dann schon wieder froh, wenn ich ein bisschen Hilfe kriege.
Ja, das finde ich auch fair, wenn ich sage, ich möchte zwar ein Tier retten, aber jemand anders soll sich darum kümmern,
ja,
dann
genau.
Ist doch auch fair, dass man wenigstens das
finanziell unterstützt. Es ist auch oft, dass es so, dass...
Das kann sich ja nicht jeder darum kümmern, das versteht ja gar nicht.
Ja, ja, freilich, das geht gar nicht, gell.
Wir reden wieder weiter über unsere Wildtiere, die der Wolfgang Steffel gesund pflegt. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, seit mehr als 20 Jahren. Aber sowas macht man ja nicht aus dem Null, sage ich einmal. Meistens hat man ja vorher auch schon eine Liebe zu Tiere. Und ich weiß, dass Sie als Gebäudetechniker gearbeitet haben für die Barmherzigen Schwestern. Wie haben Sie denn da eine Tierliebe mit den beruflichen Aufgaben? Das ist ja auch oft gar nicht so einfach kombinieren können.
Ja, ich habe den Vorteil gehabt, dass ich nicht weit weg gewohnt habe. Ich habe nur 2 Kilometer von meinem Arbeitsplatz gewohnt und ich war schnell daheim und war schnell wieder in der Arbeit. Und wenn ich gefragt habe, kann ich schnell heim, es ist brindig, dass ein Hirsch rausgekommen ist, dass die Frau gerufen hat, nein, war das möglich. Gell? Mhm. Ich habe in einem guten Betrieb gearbeitet, ich habe eine enge Bindung gehabt zum Betrieb. Gell? Ich war bei der Adelholzner.
Ui, und jetzt ist einer rausgerutscht.
Jetzt ist mir rausgerutscht. Und das war für mich so eine gute Firma und ich habe mich da immer wohl gefühlt in der Firma. Gell. Und von daher waren die sehr tolerant und ich habe auch immer geschaut auf die Firma. Und war das
war's ein, gegenseitig.
War es auf Gegenseitigkeit. Gell.
Genau. Aber hat es eigentlich in einem Leben, 70 sind es jetzt mittlerweile, das darf man glaube ich sagen, hat es da irgendwann einmal eine Phase gegeben, wo eben andere Dinge im Mittelpunkt gestanden sind, wo die Tiere einfach auch einen Rand rücken haben müssen vielleicht?
Ja, das war schon, wie meine Kinder so Kinder waren. Da waren natürlich Tiere im Mittelpunkt der Familie. Da haben wir das ein bisschen flattern lassen und waren nicht so intensiv mit dabei. Aber dann, wie die Kinder ihren eigenen Dickschädel entwickelt haben, gell, dann haben sie den Vater nicht mehr so gebraucht.
Und haben auch frei gehabt mit den Viecher wahrscheinlich.
Nein, gar nicht.
Die
fanden auf einem ganz anderen Gleis. Gell.
Ah, gibt's
komischerweise. Aber das ist nicht, das muss angeboren sein, sowas. Mhm. Gell. Und mein Großvater mütterlicherseits, der war Jäger. Und anscheinend bin ich von dem infiziert worden. Gell.
Sie waren ja auch ursprünglich ein Jäger.
Ja, ich bin auch 30 Jahre lang zur Jagd gegangen. Aber irgendwie älter, dass man wird, umso mehr befasst man sich mit der Materie. Und irgendwann einmal kommt dir das in den Sinn, jetzt musst du irgendwas drehen.
Ja, was gell? War da ausschlaggebend bei einer?
Ja, es hat eine Situation gegeben, die ist sehr persönlich. Und dann habe ich mir gedacht, hätte ich einen Fuchs erlegen sollen. Gell? Und kommt auf mich ein Fuchs zu. Dann habe ich mir gedacht, wieso machst du das? Wieso sollst du jetzt den Fuchs erlegen? Ich habe es quer auf die Seiten gelegt, bin heimgegangen und habe nie mehr ein Quer in den Tank genommen.
Ehrlich, so radikal?
Ja, so radikal war das. Gell. Mhm. Und das war für mich so ein faszinierendes Erlebnis. Und dann, ja, das war es einfach. Gell. Und dann macht man sich Gedanken über seinen vorherigen Lebenswandel, Lebensgang. Und dann halt man denkt, jetzt musst du was drehen. Mhm. Okay. Ich habe dann mein ganzes Leben nur noch in den Halt der Natur. Ich tue auch nebenbei noch sehr viel. Ich habe Biotope geschaffen. Mhm. Feuchtbiotope geschaffen. Für Amphibien und so weiter. Es ist nicht nur für die Vögel, die ich so in Pflege kriege. Ich tue nebenher noch unheimlich viel. Gell. Ich pflanze Hecken und so weiter, damit die Meisen und die anderen Vögel einen Schutz haben und in die Hecken drin. Tummelt sich viel Getier, dass die was zu fressen haben. Gell. Und so ist es halt.
Aber ein Jäger ist ja auch oft jemand, der sehr viel mehr weiß über unsere Wildtiere wie jetzt, sage ich mal, der Durchschnittsmensch. Also sie sind quasi schon auf dem richtigen Zug gewesen, aber haben dann
Ja, ich bin
sind dann in die noch richtigere
entgleist,
Richtung.
Wie man so sagt.
Entgleist, da wird es sich sein. Aber das ist schon interessant.
Ich bin dann aufs Aufstellgleis.
Wir manche Leute sagen, ja, wir kommen Fichter schießen.
Ich sage halt auch so. Ich kann mir es auch nicht mehr anders.
Kannst du dir nicht mehr vorstellen?
Ich kann mir es nicht mehr vorstellen. Mhm. Ich habe zwar noch Gewehre, aber Gewehr kann man halt nicht mehr verkaufen. Gell. Das muss vernichtet werden oder was, weil keine Nachfrage nicht da ist. Mhm. Die jungen Leute decken sich halt mit hochqualifizierten Waffen ein. Und auf alle Fälle war das auf den Schlag nicht mehr meine Sache.
Mhm.
Gell. Und ich freue mich heute, wenn ich heute gestern wieder hab bei uns daheim einen Fuchs, einen Hähn geholt. Meine Frau, um Gottes Willen, wieder ein Hähnchen dahin, gell. Sag ich, und was soll's? Der Fuchs muss leben davon.
Mhm.
Gell. Wir haben die 15 Euro, die haben wir übrig, dass wir uns eine neue
Hähnchen. Auf die kommt's nicht drauf zusammen.
Auf die kommt's nicht drauf zusammen.
Mhm. Aber es ist halt auch, wenn man sich um seine Hähne kümmert, dann mag man es ja auch. Und dann tut es dann ja schon auch irgendwie leid.
Ja,
wenn es der Habicht holt oder
da überschneidet sich unser Interesse manchmal. Mhm. Gell? Die Frau, die warnt mehr um die Hähne und mir ist der Fuchs wichtiger. Ja.
Und beides hat seine Berechtigung. Ist doch wunderbar.
Ja, oder wenn der Habicht kommt und holt sich eine Taub und rupft die Taub bei mir am Taubenstall, dann gehe ich nicht runter und vertreibe den Habicht. Der darf zuerst zusammenessen. Die Taubenzüchter sagen zwar, das ist ein Wahnsinniger, weil das ist nicht üblich. Oder mir hat vor ein paar Jahren hat mir jemand eine Wildtaube gebracht. Gell? Das war so Anfangs Juni. Und die hat einen Habicht abgejagt.
Ui.
Dann habe ich zu dem gesagt, weißt du schon, was du jetzt angestellt hast? Der Habicht hat ungefähr im Schnitt 10 Versuche, bis er was zu fressen findet. Und hat unter Umständen Junge. Für den ist die eine Taube äußerst wichtig. Und wieso lassen wir den die Taube nicht? Hättest du sie am lassen, jetzt viel mehr Gutes getan. Eine Wildtaube, gell?
Mhm.
Als wie, dass du dem die weggenommen hast und mir gebracht hast.
Und haben sie die dann?
Ja, ich habe die dann schon
pflegt.
Einigermaßen. Mhm. Die hat die frisch gefangen gehabt und die hat ein paar Nadelstiche gehabt von den Krallen und habe die dann schon rausgebracht, die Taube, gell? Aber der immense Schaden, wofür den Habicht da war. Gell?
Ja, das muss man sich echt auch überlegen.
Klar. Das muss man sich überlegen. Gell?
Dass wir Menschen meinen halt immer, wir wissen es besser. Aber wenn wir ehrlich sind, weiß eigentlich meistens die Natur besser.
Die Natur sich selber überlassen, die Natur braucht keinen Eingriff.
Mhm. Ein Mann mit einer großen Begeisterung für die heimische Natur ist zu Gast heute bei BR Heimat. Der Wolfgang Steffel aus dem Chiemgau. Ursprünglich war er Jäger. Aber jetzt kümmert er sich seit vielen Jahren viel lieber um verletzte Tiere, die wo ihm oft gebracht werden. Oft sind es Verkehrsopfer, hat er schon erzählt. Woher wissen Sie eigentlich, wie man diese Tiere alle wieder gesund pflegt, Herr Steffel? Wo kann man das lernen?
Ja, das macht man aus eigener Erfahrung. Und es gibt eine unheimlich große Lektüre, wo man sich in das Wissen der Tiere einarbeiten kann.
Mhm. Übers Internet kann man da viel rausfinden.
Übers Internet sowieso.
Gell?
Da. Und ich habe eine riesen Anzahl an Lektüre, wo man sich, wenn es heute ein neues Buch rauskommt, gell,
dann
weil die
schon.
Forschung geht auch voran, gell, dann kauft man sich das Buch und man lässt sich wieder rein. Gell.
Und nehmen Sie alles an, was jemand... Wo Sie vielleicht selber was finden oder was jemand zu einer bringt? Zum Teil kommt die Polizei, haben Sie gesagt, wenn es beim Verkehrsunfall was
in erster Linie größere Vögel, weil mit Kleinvögeln habe ich die Erfahrung gemacht. Erstens mal habe ich das Handling nicht und zum Zweiten sind meistens die Vögel von Katzen gefangen worden. Das ist ein großes Problem. Und wenn halt eine Katze einen Vogel fängt, dann ist der Vogel unwiederbringlich verloren. Das sind die seltensten Vögel, wo die Katze dann nicht so stark zerbissen hat, dass der Vogel überlebt.
Also wenn sie schon mal, auch wenn er noch lebt, hat er eigentlich keine Überlebenschance.
Er schaut noch gut aus, schaut noch relativ fit aus, aber am nächsten Tag liegt er dann tot in der Voliere oder im Käfig drin.
Und woran liegt das?
Ja, weil die Katzen, die haben Bakterien in die Zähne drin und die Bakterien, die wandern dann im ganzen Körper und verletzen den und zerfressen den Vogel. Gell? Und von daher, weil ich hänge an jedem Fisch, wo ich kriege, hänge.
Das ist ja klar.
Und ich mache das nicht mehr, dass ich Mordsenergie in den Erhalt das Leben setzt und dann stirbt er mir doch, gell. Mhm. Dann sage ich zu den Leuten immer, wenn sie sagen, die Katze hat einen Vogel heimgebracht, dann sage ich, setz ihn in die Hecke, möglichst weit auf, wo die Katze nicht hin kann. Sind die Alten noch da und falls den Vögel nicht so weit, dann fordern die weiter. Der Vogel schreit ums Futter, lockt die Eltern, dann ist dem mehr geholfen, als wenn er ihn daheim hat und dann stirbt er doch.
Mhm. Kann man eigentlich irgendwas machen? Also viele Katzenbesitzer sind ja selber Vogelliebhaber.
Ja.
Und denen blutet das Herz, wenn die Katze wieder einen Vogel bringt. Kann man da irgendwas machen, dass man das minimieren kann bei der Katze?
Nein, da kann man gar nichts machen. Weil eine Katze ist
ein kleines Raubtier.
Ein kleines Raubtier. und da kannst du nichts machen. Das liegt in der Natur der Katze.
Und macht das eigentlich jede Katze oder gibt es welche, die besonders eifrige Vogeljäger sind und andere gingen doch mehr auf
Meis? Ja, je mehr das erwischen, umso mehr Energie setzen sie dann in den Fang der Tiere. Mhm. Und da habe ich mal einen interessanten Bericht gelesen. Da hat ein amerikanischer Biologiestudent promoviert und hat eine Katze im Jahresablauf beobachtet. Mhm. Und der ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Katze 1000 Wildtiere im Jahr fängt.
Oh, das sind viel. Das ist richtig viel.
Das ist enorm viel. Da gehören Eidechsen dazu, da gehören Blindschleiche dazu. Natürlich Mäuse auch, gell?
Mhm.
Und eine Katze fängt einfach alles was. Ich habe daheim einen riesen Storhaufen, habe ich mir auch mal gebaut, gell? Für Eidechsen, für Amphibien. Und da habe ich Eidechsen gehabt, die haben wir wirklich aus der Hand gefressen. Gell. Da bin ich auch nur mit Mehlwürmern vorbeigegangen, gell, und habe denen Mehlwürmer gegeben. Gell. Auf einmal sehe ich, wir haben selber eine Katze. Gell. Mhm. Ich würde niemals einer Katze was tun.
Mhm.
Eine Katze ist auch ein Lebewesen, hat auch seine Existenzberechtigung, wenn sie auf der Welt ist. Läuft da hängt Schwanzerl raus, da hängt Goscherl raus von den Eidechsen. Gell. Der ganze Storhaufen hat 10 Eidechsen gehabt, ist gar nicht mehr da. Gell.
Oh, hat es alle zusammengefangen.
Ja. Das ist die andere Seite wieder. Gell.
Mhm. Und ja, gut, was kann man machen? Man kann den irgendwie, wenn man so wie er sich selber baut hat, dass man den irgendwie mit einem Netz abdeckt oder irgendwas.
Ja, so ein Viech muss ohne Schutz aufwachsen können.
Ja, gell. Eigentlich schon. Gell.
Und das große Problem, was ich noch sagen wollte, ist, sagen wir, die Katzen, die wir in Deutschland haben. Kann man akzeptieren. Aber mittlerweile ist der Trend dahin gegangen, dass Leute, die in Urlaub fahren, Katzen, so streunende die Katzen mit nach Hause nehmen.
Ja, gibt's auch.
Die Tierheime sind übervoll mit Katzen. Die suchen alle einen Platz für Katzen. Und dann muss das nicht noch sein, dass Katzen vom Ausland mit reingebracht werden. Dann weiß man nicht, haben die Krankheiten oder was.
Ja, und die Tierschutzvereine sind mittlerweile ja auch selber dafür, die sind die Ersten, die dafür sind, dass alle Katzen, die Freigänger sind, eben kastriert werden und gechippt werden,
ja,
damit es nicht so viel unkontrollierte Vermehrung von Katzen gibt. Weil die, wie Sie sagen, die brauchen ja auch was zum Fressen und die fangen dann halt an zusammen was
und
erwischen.
Und also eine Katze, das ist mittlerweile ein psychischer Faktor. Die Leute wollen ein Schmusetier haben, dann wird am Tag rumgeschmust mit der Katze und dann wird es wieder ausgestappt. So ist es wenigstens bei unserer Katze. Gell?
Mhm. Ja, die Katze mag ich auch gerne aus.
Ja, die mag
die folgt
aus.
Halt auch ihrer
Natur.
Ja,
genau, die folgt ihren Drang, gell? Das ist ja ganz logisch. Gell?
Genau.
Und, die will sie jetzt nicht verteufeln, die Katzen. Gell?
Nein, wie Sie schon gesagt haben, sie haben ja selber eine und uns natürlich.
Genau, der Nachbar hat zwei Katzen. Gell?
Mhm. Aber es ist ein gewisses Konfliktpotenzial, sage ich mal. Ich habe mal einen Ornithologen zu Gast gehabt und der hat gesagt, also aus ornithologischer Sicht war er dafür, dass ein Haustier wie eine Katze eben halt auch im Haus zu sein hat.
Ja, genau.
Weil die kehrt nicht in die Natur hinaus. Wir haben in der Natur genügend Probleme, dass wir das ökologische Gleichgewicht wieder irgendwo hinbringen. Und eine Katze ist da halt nicht förderlich. Aber wie gesagt, das hat der Ornithologe gesagt. Und weil wir schon in die Schlussrunde kämen, jetzt hat der Wolfgang Steffel, mein Gast heute, gesagt, er hätte wirklich nur ein Herzensanliegen, was er gerne ansprechen darf, und zwar die Silvesternacht. Das weiß jeder, der irgendein Haustier hat oder ein Nutztier, dass das immer problematisch ist. Wie ist denn das bei den Wildtieren, Herr Steffel?
Ja, die Silvesternacht ist eine enorme Belastung für die Tiere. Weil allein durch die zwei Nächte, weil es wird ja schon einen Tag vorher geschossen und in der Silvesternacht sowieso und vielleicht werden am nächsten Tag auch noch die restlichen restlichen Raketen verpulvert. Und wenn man sich nur das anschaut, so eine Rakete ist eine Explosion in der Luft oder die Böller am Boden. Die verursachen mords einen hohen Lärmpegel. Die Tiere, die lagern Fette ein, die sie für den Winter brauchen. Und innerhalb einer Nacht werden die so schockiert und so in Stress versetzt, dass diese Tiere diese Reserven, die sie einlagern, in 0, nichts verbrauchen. Und noch dazu, also eine Rakete ist in der Luft eine Explosion. Die Explosionsrückstände, die fallen wieder zurück auf die Erde, gehen ins Grundwasser, gehen in die Seen, gehen in die Flüsse. Die Fische sterben. Ist eine Riesenbelastung.
Also Gott, Sie würden an alle appellieren, dass aus Rücksicht auf die Wildtiere das eben möglichst nicht machen, oder?
Ja, das kann man nicht appellieren so. Das muss ein gesetzlicher Beschluss sein. Anders geht's nicht. Weil während der Corona-Zeit ist das untersagt worden. Es war möglich.
Und das war mal eine Erholungsphase für
die Wildtiere. Das war eine Erholungsphase. Und wieso erlaubt man das wieder? Die Belastung für die Natur ist enorm.
Wie machen Sie es ganz praktisch in der Silvesternacht?
Ja, also, ich gehe nicht raus, weil ich mich ärgern muss.
Aber wie machen Sie es, dass andere Wildtiere nicht mehr gestresst haben als...
ich lebe mitten im Wald und da ist das sowieso nicht, weil bei mir
also andere haben Glück praktisch.
Umfeld wird nicht praktiziert.
Okay. Also andere Nachbarn, die verzichten auch alle drauf.
Die auch nicht, weil die sind sehr... Die sind
auch naturverbunden.
Leute, sagen wir mal, so naturverbunden auch, gell. Und meistens ist man in irgendeiner Gruppe beieinander, wo man Silvester feiert, gell. Und bei mir tut sich da überhaupt nichts. Aber gerade so in den Städten, im Waldrand. Und die Luftverschmutzung. Und. Gell. Unverständlich sowas.
Aber andere Tiere haben ja Glück, weil die das gar nicht erleben müssen.
Und da möchte ich noch was dazu sagen. Die wichtigsten Unterrichtsfächer in den Schulen, und das kann man nur Kleinkinder beibringen, wäre Umwelterziehung und Ethik. Und das muss man die Kinder in den ersten Schuljahr beibringen. Dass sie das prägt. Weil Alter, wenn sie älter sind, haben sie sowieso wieder andere Flausen. Aber das, ich habe eine Tante daheim gehabt, die war sehr dominant, die hat bei uns im Haus gewohnt. Und die hat uns Kinder erzogen. Das haben wir heute noch drin, was die gesagt hat.
Sie sind ja selber auf einem Bauernhof.
Ja, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und die Tante, die war immer präsent und war sehr dominant.
Darfen Sie im Nachhinein sagen, Sie haben die Tierliebe eigentlich auf dem Bauernhof gelernt oder ist sie woanders hergekommen?
Nein, das habe ich immer schon gehabt. Weil mit Rindvieh habe ich eigentlich nie so viel zu tun gehabt und bin auch deshalb nicht Bauer geworden. Weil mir ist immer mehr an der Natur und an den Wildtieren gelegen.
Ja, dann hat es aber mehr rausgezogen.
Ja, mir hat es mehr rausgezogen, im Wald und in die Wiesen und in die Flure. Ich bin ein Brachvogel gehört habe, was es heute gar nicht mehr gibt. Gell. Dann war das für mich Frühling pur. Oder wenn ich einen Kiebitz gehört habe. Das gibt es heute alles nicht mehr. Oder die Feldlerche.
Ja, das ist eigentlich schon traurig, dass so, also der Kiebitz braucht einen bestimmten Lebensraum, aber
Feldlerche, der Brauchvogel, die Feldlerche,
wo eigentlich jeder überall Vogel zurechtgekommen ist.
Nein, gar nicht. Jeder Vogel hat seinen bestimmten Lebensraum und das gibt es halt heute nicht mehr. Gell.
Aber Felder gibt es ja mehrere, als wäre Feuchtgebiete, was der Kiebitz braucht, so habe ich es jetzt irgendwann.
Ach so, ja, schon. Aber der Kiebitz ist nicht unbedingt an Feuchtgebiete gebunden, sondern auch, der braucht auch offene Flächen.
Wo er stochern kann. Wo er was findet.
Und das Frühlingsgefühl, das hat man heute nicht mehr. Das kann man nicht mehr entwickeln, gell, weil man es nicht mehr hat. Gell.
Weil man die Stimmen nicht mehr hört.
Gell.
Aber ist ja schon auffällig, also es sind jetzt, die Tage werden jetzt wieder länger.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jetzt oft schon das Gefühl, dass ich schon zum Beispiel Meisen jetzt her, die wo wieder laut werden, die wo schon klingen, wie wenn es schon Frühling war.
Ja, das hat mit dem zu tun, wenn der Tag das Wachsen anfängt wieder. dann, ich habe daheim einen Kalender mit den Tagesstunden und Nachtstunden und da schaue ich jeden Tag drauf. Gell?
Aha, was haben wir heute? Wie viel Tageslicht haben wir heute?
Ich konnte es jetzt auswendig nicht. Heute habe ich nicht geschaut, weil ich da herum war. Und, aber man merkt es, gerade jetzt bei dieser Witterung, da explodiert alles.
Das ist doch toll, oder?
Gell? Das ist faszinierend. Gell? Und ich möchte auf keinen Fall im Frühling sterben. Gell?
Nein, wer will das schon?
Ich möchte im November sterben.
Gell? Ja, genau. Gut, dass wir keinen Einfluss drauf haben.
Ja, genau. Weil der Frühling ist das, die Jahreszeit. Gell?
Und jetzt, also wir sind ja noch im Hochwinter, aber der Waldwolf, den kennen auch manche von unseren Hörern aus dem Bayerischen Wald, der ganz ähnliche Sachen macht, wie Sie machen.
Ja.
Der sagt immer, also im Januar fängt es an, dass man draußen schon merkt,
ja,
es geht aufwärts.
Genau. Und jetzt mit der Klimaveränderung merkt man es noch eher, weil wir die Kälte nicht mehr haben, die Schneelage haben wir nicht mehr. Und weil bei Schnee, da mögen die Vögel nicht, da plustern sie sich auf, da brauchen sie die Wärme, da sind sie nicht aktiv, da brauchen sie ihre Fette, die sie im Herbst eingelagert haben.
Genau. Und jetzt geht es schon wieder aufwärts. Und Herr Steffel, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie reingekommen sind zu uns ins BR Heimatstudio und uns so interessante Geschichten erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen noch viel Freude und viele Jahre viel Freude.
Ja, ich habe es sehr gern gemacht und freue mich, dass ich da sein habe dürfen.
Neues Recht. Vielen Dank.